Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Caro Corneli und Plus 1. Das ist die Show, in der wir Leute einladen, die nicht notwendigerweise prominent sind in der Außenwelt, aber hier drin, ja, wenn ich hier drin sage, da zeige ich auf mein Herz drauf. Hier drin sieht es ganz anders aus. Die handverlesenen Gäste, die ich hierhin einlade zu Plus 1, die sind sehr prominent auf meinem Planeten. Und heute bringe ich euch einen guten alten Freund mit, der in mein Leben trat, als ich 16 Jahre alt war. Dein Name ist Gordon Mühle. Herzlich willkommen.
Hallo Caro.
Schön, dass du da bist. Wir waren ein Paar und ich war 16 und du warst 21. Du hast damals schon den Beruf gemacht, den du heute machst. Fotograf bist du beim Film. Ich war, also heutzutage bin ich so 37 oder 39 oder so. Nur, dass man so ungefähr einschätzen kann, ja, wie lange wir uns kennen. Und jetzt kommt, um dich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, eine Anekdote aus der Zeit, in der wir sicherlich ein süßes Paar waren. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Es wird jetzt romantisch und ein bisschen schwülstig auch, ja? Dass du darauf gefasst bist.
Na los.
Also gut. Also wir waren verabredet in der Prä-Handy-Ära und ich war zum verabredeten Zeitpunkt bei dir vor der Tür und es regnete, aber du kamst nicht und eine Stunde habe ich gewartet bei dir vor der Tür und dann kamst du doch und wolltest es wieder gut machen und hast mir dann die vom Regen völlig durchnässten Haare abgetrocknet mit einem hellblauen Handtuch und dazu lief Freiheit von Westernhagen lief, während du mir also die Haare abgetrocknet hast mit einem hellblauen Handtuch. Freiheit, für alle, die das nicht kennen, der geht so, Freiheit, einzige, die fehlt. Puh, harter Stoff, wa? Wollen wir erstmal sacken lassen.
Die einzige, die zählt vielleicht auch, oder?
Oder die einzige, die zählt,
kann beides sein, dass er ja, auch ja. Das es sagt. Es fehlt und dann zählt es, ja.
Ja. Erkennst du dich da wieder in der Geschichte? Erinnerst du dich an die Geschichte,
vage,
Gordon?
Vage. Interessant, dass du dich an ein blaues Handtuch erinnern kannst.
Ja.
Da wäre ich ganz raus an der Stelle.
Ja.
Was ich allerdings sagen kann, ist, du hattest kurze Haare damals. Das kann nicht allzu lange gedauert haben, die durchzutrocknen. die waren kürzer als heute.
Ja, das stimmt. Also das ist jetzt das Einzige, was dir dazu einfällt, dass meine Haare kürzer waren.
Nein, nein, ich kann mich daran erinnern, dass wir Westernhagen tatsächlich gehört haben, dass wir Freiheit damals gehört haben, ja.
Ich mag Westernhagen nicht, ja, und ich mag auch nicht den Song, aber da er doch eng in Verbindung mit diesem sehr romantischen Moment steht, des Haareabtrocknens, wo ich so lange warten musste. Wo warst du denn so lange?
Ja, wer weiß. Wie gesagt, Prä-Handy.
Ja.
Ja, man weiß es nicht.
Es
früher Kinder vom Prenzlauer Berg, ne? Wir haben uns früher Zettel geschrieben und an die Türen gehängt.
Ja, im Prenzlauer Berg hast du gewohnt.
Ja, ich war heute hier. Ich komme morgen nochmal um 15 Uhr vorbei. Und dann wusste man, kommt morgen nochmal um 15 Uhr vorbei.
Und vielleicht noch ein Detail aus der Zeit, das ich also so auf jeden Fall noch nie im Radio erzählt habe. Du hattest damals, hast du heute nicht mehr, die schönste Telefonnummer auf der ganzen Welt. Und die ging so, also 030 für Berlin. Und dann ging die so, 448, 1001 Nacht.
Oh ja.
Das ist die schönste Telefonnummer, die man haben kann. Die hast du heute leider nicht mehr.
Leider nicht mehr. 448 war damals Prenzlauer Berg. Ja, war 448, 449.
448, 1001 Nacht.
Ja.
Der Begriff der Freiheit wird uns, denke ich, noch begleiten. Ein bisschen mehr werden wir noch später über Freiheit sprechen. Und das ist noch lange nicht alles, was es hier heute gibt bei Plus 1. In der Geschichte der Woche geht es um einen jungen Mann, Mehdi heißt er, der sich auf die Suche nach seiner Mutter auf eine sehr abenteuerliche Reise begeben hat.
Ich bin dann irgendwie in so eine kleine Stadt gefahren worden oder ein kleines Dorf, hat aus drei Lehmhäusern bestanden. Und von dort aus ging es weiter mit so zwei Jugendlichen, einer auf dem Pferd, einer auf dem Maulesel. Ich bin mit zu dem auf dem Maulesel.
Und zu zweit
auf so einem kleinen Maulesel, ja. Und da habe ich gedacht, okay, wir reiten in den Iran, perfekt.
Ob er wirklich in den Iran geritten ist und natürlich, ob er seine Mutter gefunden hat, das erfahren wir etwas später. Einstweilen, herzlich willkommen zu Plus 1.
Plus 1. Die Antwort.
Freunde, Das sind Leute, die dich mögen, obwohl sie dich kennen. Und man sollte doch meinen, dass Freunde die einzigen Leute sind, die dir ins Gesicht sagen dürfen, wenn sie das Gefühl haben, es läuft nicht bei dir, ja? Du trinkst zu viel. Ich glaube, das ist ein genauso gutes wie heikles Beispiel. Für mich ist die Sache klar. Sagt dir ein Freund, du trinkst zu viel, um sich selber zu erheben oder um dir eine mitzugeben, dann ist die Freundschaft absolut zu hinterfragen. Sagt er es dir, weil er um deine Gesundheit oder deine Reputation besorgt ist, kann man diesen freundschaftlichen Hinweis eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Julia Hamann ist heute uns zugeschaltet, um mit uns, mir und Gordon, über die Frage zu sprechen, wie viel Ehrlichkeit verträgt eigentlich eine Freundschaft. Hallo Julia.
Hallo.
Wollen wir mal gleich bei dem Beispiel bleiben, weil das Beispiel, du trinkst zu viel. Kann es da eine zweite Meinung geben?
Ich glaube, das ist ja was, was sehr wahrscheinlich sehr weh tut. Und eigentlich ist das Tolle daran, dass der Freund, die Freundin einen ja vielleicht schon lange kennt und sagen kann, du trinkst mehr als sonst. Oder ich habe das Gefühl, das und das ist passiert und deswegen trinkst du. Oder sollen wir nicht mal was anderes machen, außer trinken? Mir ist aufgefallen, dass unser Konsum zusammen total zugenommen hat. Das heißt, das ist schon was, glaube ich, was man total ernst nehmen sollte oder sich anhören sollte. Eine zweite Meinung darf man natürlich trotzdem einholen.
Ja, siehst du es anders? Also oder jetzt einfach mal ein bisschen offener gefragt, wie viel Ehrlichkeit verträgt denn in deinen Augen eine Freundschaft? Gibt es da eine Grenze?
Nee, ich glaube eigentlich nicht. Genau das, was ich eben schon mal gesagt habe, man kennt sich schon so lange und kann so viele Erfahrungen ja einordnen. Ne? Aber damals, als die Alte abgehauen ist, da warst du doch nicht so verzweifelt, was ist denn jetzt los? Das heißt, da kann man schon, glaube ich, ein ganz hohes Maß an Ehrlichkeit und Rückmeldung und so weiter erwarten und vielleicht sogar auch einfordern oder zumindest erbitten. Gleichzeitig, klar, man muss nicht draufhauen. Also kann sich ja immer überlegen, wie fände ich das denn jetzt, wenn ich so eine Rückmeldung bekäme. Und es gibt natürlich auch Rückmeldungen vielleicht zu Eigenheiten von Freundinnen und Freunden. Da hat man mit der Freundschaft eigentlich akzeptiert, dass man die mitnimmt, also dass man die auch okay findet, auch wenn die einen ab und an nerven.
Ja, ich habe beispielsweise eine Freundin, da sind wir ab und zu mal zusammen weggefahren und es war immer klar, dass sie das beste Bett kriegt. So oder so. Ja. Und das ist aber irgendwann, hat man sich daran gewöhnt und diskutiert auch nicht jedes Jahr aufs Neue, ob sie jetzt wieder das beste Bett bekommt. Als ich dir, Gordon, erzählt habe, wir sprechen über die Frage, wie viel Ehrlichkeit verträgt eine Freundschaft, hast du sofort und wie aus der Pistole geschossen gesagt, dazu hast du eine Geschichte. Möchtest du diesen Gedanken, diese Geschichte mit uns kurz teilen?
Na, vielleicht nicht so konkret. Aber wenn mein Freund jetzt zum Beispiel jemanden kennengelernt hat, wo es ganz offensichtlich nicht passt, dann muss ich mir die Frage stellen, äußere ich mich dazu? Mache ich da wirklich möglicherweise sogar was kaputt, wenn ich mich da zu offen äußere dazu? Oder tue ich das nicht,
ja,
zum Beispiel. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die mir so passiert ist, wo ich im Nachhinein sagen würde, ich hätte mich da vielleicht nicht äußern sollen an der Stelle.
Was heißt, ein Kumpel von dir hat eine Frau angeschleppt und du hast gesagt, die passt überhaupt nicht zu dir, mach mal Augen auf.
Ja, kann sein. Ne? Ich habe damals zu ihm gesagt, also war ein guter Freund sogar, ne? Ich habe damals zu ihm gesagt, auf jeden Topf passt ein Deckel, aber möglicherweise seid ihr nicht Topf und Deckel.
Und daraufhin hat er sich für die Frau und gegen eure Freundschaft entschieden?
Ja, meine Meinung war ihm sehr wichtig. Und er hat mir im Nachhinein erzählt, dass er jedes Mal danach, wenn er mit dieser Frau zusammen war, zweimal hingeschaut hat und meine Worte im Ohr hatte. Ja, und das hat im Prinzip ihm ein Stück weit die Freiheit genommen, sich in dieser Beziehung oder die vielleicht auch sich da fallen zu lassen, in der Beziehung die Frau erstmal richtig kennenzulernen.
Also ist ein eigenes stabiles Urteilsvermögen von zwei Leuten, die Freunde sind, vielleicht auch hier Voraussetzung. Oder Julia, wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich finde das ein total tolles, also es ist natürlich kein tolles Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, erstens, es gibt ja unterschiedliche Erwartungen. Also wenn Gordon erwartet, dass seine Freundinnen und Freunde ehrlich sind, dann müssen die das im Gegenteil noch nicht erwarten. Und das sind Aushandlungsprozesse, die man mit Freundinnen und Freunden eben führen muss, so wie man ganz viele Dinge verhandelt miteinander und vereinbart, ohne sie wirklich vielleicht zu vereinbaren. Und der andere Punkt, es gibt natürlich auch Themen, die einfach sensibler sind. Und wir kennen die Leute ja auch, mit denen wir befreundet sind und wissen vielleicht auch, welche Themen gehen und welche nicht gehen. Und was aber da ja so besonders ist an dem Punkt, da geht es gar nicht um die Wertung der Freundschaft, sondern dass quasi der Hinweis dazu führt, dass was anderes nicht richtig erlebt werden kann. Und zeigt eigentlich jetzt nur mal, wie wahnsinnig wichtig und bedeutsam eben so eine freundschaftliche Meinung ist.
Und dass man das auch nicht missbrauchen sollte.
Besser vielleicht.
Um sich zum Beispiel einen Scherz zu erlauben. Ja, na, können wir das denn final zusammenbringen? Können wir das in einen Satz gießen, den man sich so auch tätowieren lassen kann? Oder ist das bei dieser Frage besonders schwer?
Muss ich den Satz formulieren?
Ja, unbedingt,
sagen,
Julia.
Och, nee,
die Antwort, die gibst du.
Yeah! Nee, ich glaube, da kann man keinen Satz formulieren, sondern genau das, man kennt sich und man sollte vielleicht darüber nachdenken, was das Gegenüber vertragen kann und aber auch, was es für Konsequenzen haben kann.
Also,
das ist ein etwas längerer Satz mit Zeilenumbruch oder quer über den Rücken tätowieren.
Ein gesundes Maß an Empathie ist auch hier nicht hinderlich.
Richtig.
Danke dir für diese Einschätzung und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Julia.
Ebenso.
Mein Gast heute bei Plus Eins heißt Gordon Mühle.
Caro.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Du bist ein echt alter Freund. Also wir kennen uns einfach sehr lange. Unsere Freundschaft ist eigentlich eine durchweg reine Telefonfreundschaft. Wir brauchen das nicht total notwendig, uns zu sehen. Stimmst du mir dazu?
Wir sehen uns alle paar Jahre, ne?
Ja.
Vielleicht so alle 2, 3, 4,
ja.
Alle 3 Jahre.
4, 5. Egal. Aber wir verlieren nicht den Kontakt. Und wenn wir mal das Gefühl haben, wieder, es ist soweit, dann rufen wir uns mal wieder an. Neuerdings sind wir sogar dazu übergegangen, uns zu verabreden. Zum Telefonieren. Und bei einem dieser Telefonate kürzlich habe ich dir erzählt, ich könnte jetzt nie und nimmer herleiten, weil wir natürlich von Hölzchen aufs Stöckchen kommen, habe ich dir erzählt von einem Song von Konstantin Wecker. Und zwar ist dieser Song Willi. Und er handelt von einem Kerl, den Konstantin Wecker mag und der vielleicht immer so ein bisschen abseitig unterwegs ist. Guter Freund von ihm. Und der kommt dann um.
Der wird erschlagen.
In einer Kneipe, weil er sich
den,
so...
Die haben den Willi erschlagen.
Haben den Willi erschlagen, ja. Genau.
Heute wird er begraben.
Heute wird er begraben, so heißt es im Refrain. Und wir haben, ich habe dir einfach davon erzählt und du hast den später dir dann angehört. Und bei einem Telefonat, das nur so 2, 3 Wochen später lag, hast du gesagt, eine Zeile aus diesem Song hätte deinen Freiheitsbegriff völlig neu aufgestellt, kann man sagen, ja? Und diese Zeile... Die wollen wir gerne mal hören.
Wir haben es ja nicht sagen wollen, Willi. Und du hast mir damals schon gesagt, Freiheit Wecker, das heißt, keine Angst haben vor nichts und niemand. Sagen wir ehrlich, ein wenig ein laues Gefühl haben wir schon gehabt damals.
Und der Satz, um den es geht, den man sich auch, finde ich, gerne tätowieren lassen kann, ist tatsächlich vielleicht echt einer, der sich dazu eignet, wenn er auch ein bisschen lang ist. Freiheit Wecker, das heißt, keine Angst haben vor nichts und niemand.
Keine Angst vor nix und niemand.
Möchtest du das mal ein bisschen, also warum hat dich das so wie ein Schlag getroffen? Warum war das so wichtig für dich, diesen Satz zu hören?
Also zum einen, der Song ist aus Ende der 70er, ne? Ich hätte mir gewünscht, dass ich den vielleicht vor 10, 20 Jahren schon gehört hätte. Für mich ist es so, dass auf der Suche nach der Freiheit oder nach meinem persönlichen Freiheitsbegriff ich verschiedene Dinge, verschiedene Eckpunkte benennen kann, die mich frei fühlen lassen, die mir das Gefühl von Freiheit geben. Aber im Moment passt dieser Satz ganz gut. Der passt für mich wie die Faust aufs Auge. Keine Angst vor nix und niemand. Zum einen in der Zeit, in der wir gerade leben, aber auch generell. Der passt für mich, passt der generell ganz gut.
Weil Angst das ist, was einen immer so ein bisschen einschränkt.
Angst lähmt.
Ja.
Ne? Angst kann uns unfrei machen. Eigentlich ist es die Angst, die uns daran erinnert, dass wir unfrei sind. Und je größer die Angst, desto größer sozusagen der Hinweis, das Ausrufezeichen darauf, dass ich unfrei bin.
Du hattest neulich erzählt, dass also eigentlich eine Stelle, an der man das gut merken kann, ist, wenn man Briefe bekommt. Ich sag mal, bist du schwarz gefahren, kriegst du einen Brief, zahlen Sie mal 60 Euro, kriegst du den nächsten Brief. Wenn Sie jetzt nicht diesen Betrag bezahlen, dann passiert das und das, kriegst du den nächsten Brief. Steht, wenn Sie jetzt nicht diesen Betrag bezahlen, dann müssen Sie leider ins Gefängnis gehen.
Weisen wir Sie letztmalig darauf hin, geben wir Ihnen letztmalig die Möglichkeit, liebe Frau Corneli, innerhalb der nächsten 5 Tage sonst.
Ja, sehen wir uns leider gezwungen.
ja. Ich glaube tatsächlich, dass viel mit Angst gespielt wird und dass Angst ein Antrieb sein soll in dieser Gesellschaft, der aber kontraproduktiv ist. Ich habe mich, liebe Caro, letztens auch mit deinem Chef nochmal unterhalten, ne? Wegen der Dinge, die da so passiert sind, ja, in den letzten Wochen. Es ist kein Problem, es ist alles gut, ne? Aber er sagte halt auch, du müsstest da jetzt langsam ein bisschen aufpassen. Ja, es ist, wie gesagt, alles gut, musst dir keine Sorgen machen, aber naja, war jetzt auch nicht das erste Mal, ne?
Das ist abgefahren, weil das ist jetzt, ich meine, das ist ja selbstverständlich fiktiv, was du gerade willst, aber obwohl ich das weiß und merke, dass du mich eigentlich hochnehmen willst, habe ich trotzdem einen Phantom-Adrenalinstoß gerade gespürt bei diesen Worten.
Ja.
Und damit hast du ziemlich das...
Okay. Ja, keine Angst vor nichts und niemand, Caro. Es gibt gar keinen Grund, Angst zu haben, für mich, ne? Ich glaube, jeder könnte in seinem Leben ein Worst-Case-Szenario, ein Beispiel dafür nennen, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr individuell, so wie der ganze Freiheitsbegriff sehr individuell ist. Für den einen ist es die Wohnung zu verlieren im Moment, weil die Miete schon jetzt seit 3 Monaten nicht bezahlt werden konnte. Für den anderen...
Weisen wir sie letztmalig darauf hin. Böse Sprache auch.
Ja, und die Frage ist, wollen wir diese Angst zulassen oder gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine Chance zu sagen, ich habe keine Angst, macht mir keine Angst.
Jetzt kennen wir den Feind, der Gegner ist die Angst, aber wie konkret setzt du denn das um?
Für mich ist so, der Begriff der Angst oder keine Angst zu haben, den habe ich schon immer gehabt oder schon sehr, sehr lange. Zu wissen, ich muss keine Angst haben. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Für mich, wie gesagt, es ist eine ganz, ganz persönliche, eine ganz individuelle Geschichte, eine ganz individuelle Sache. Mhm. Aber es ist das erste Mal, dass ich die Idee, keine Angst haben zu müssen, mit dem Begriff der Freiheit in Verbindung bringen kann. Mhm. Seit diesem Lied.
Okay, also das heißt einfach, dass dein Freiheitsbegriff sich dahingehend erweitert hat, da verstehe ich.
Ja.
Und was ja auch noch, das hast du mir noch nicht erzählt, du hast mal mit Konstantin Wecker gearbeitet und nachdem ich dich hierhin eingeladen habe und gesagt habe, wir gehen zusammen ins Radio, hast du probiert, ihn zu erreichen,
rauszukriegen,
woher er diesen Satz hat.
Woher der Satz kommt, es war tatsächlich so, dass er gerade auf dem Sprung war Richtung Flughafen und es der denkbar ungünstigste Zeitpunkt war, sich mit ihm darüber zu unterhalten. Aber er hat tatsächlich ausrichten lassen, dass er sich nicht erinnern kann. Er kann sich nicht konkret erinnern, wo dieser Satz herkommt. Ne? Er hat dieses Lied damals sehr schnell geschrieben und hat keine konkrete Erinnerung dran, wo der Satz herkommt.
Vielleicht hat er den auch einfach selber sich ausgedacht. Ich meine, schlau genug wäre er und das Ganze passt ja auch sehr so in sein Thema rein. Und vielleicht jetzt für Sie nochmal, weil wir den Song Willi von Konstantin Wecker jetzt nicht hier im Ganzen hören konnten, es sei jedem Einzelnen, der uns jetzt gerade zuhört, absolut dringend empfohlen, nach Beendigung von +1, sich wirklich einmal und in voller Länge dieses wunderschöne Lied zu geben. Man ist hinterher ein anderer. Ja? Unter dem, ich sage jetzt einfach, so groß würde ich das jetzt aufhängen. Man ist hinterher ein anderer. Siehe Gordon, der heute mein Gast ist, den hat das Hören von Willi von Konstantin Wecker auch verändert. Ich freue mich, dass du hier bist, mein Lieber.
Danke.
Ich begrüße sehr herzlich, nicht ganz im Studio, sondern ein Studio weiter, Katja Bigalke. Katja, schön, dass du da bist.
Ja, das finde ich auch.
Katja, das ist mein Studiogast, der Gordon.
Hallo.
Könnt ihr euch ja vielleicht mal winken?
Ja, hallo.
Du hast uns eine Geschichte der Woche mitgebracht. So eine Geschichte, eine besondere Geschichte, wie wir sie hier jede Woche haben, die auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, die aber dafür auch einfach wirklich was Besonderes ist. Was ist denn das für eine Geschichte, Katja?
Ja, also das ist die Geschichte von Mehdi. Das ist ein 33-jähriger, mittlerweile in Berlin wohnender Mann, der als Baby mit seinen Geschwistern und seinem Vater aus dem Iran nach Deutschland geflohen ist. Und der ist in dem Glauben aufgewachsen, dass seine Mutter kurz nach seiner Geburt im Iran im Gefängnis gestorben ist. Und das glaubt er bis, ja, so Anfang, Mitte 20, dann eine Nachricht auf Facebook bei ihm eintrifft.
Auf einmal sehe ich im Posteingang eine Nachricht und ich öffne die. Und da steht drin, dass alles, was mein Vater uns erzählt hat, gelogen ist. Dass meine Mutter noch lebt, dass wir als Kinder von ihr entführt worden sind. Dass sie ihr Leben lang nach uns sucht. Die Mail kam von meinem Onkel, und zwar von dem Bruder meiner Mutter. Ich wusste gar nicht, dass der existiert. Eines Tages waren alle drei Kinder verschwunden aus dem Iran. Es gab eine nationalweite Suchaktion, aber die hat zu nichts geführt. Und damals gab es auch kein Internet. Wir hätten überall sein können, in jedem Land.
Diese Nachricht, das kann man sich vorstellen, die wird Mehdis Leben auf den Kopf stellen, aber ein bisschen anders als erwartet. Und darum wird es heute gehen.
Was ist Mehdi für ein Typ?
Ja, also Mehdi ist 33 Jahre alt, ziemlich gut aussehend, würde ich sagen, charmant, aber jetzt auch nicht so ganz greifbar. Ich fand es zum Beispiel ziemlich überraschend, dass er für unser Treffen erst die Wohnung eines Freundes vorgeschlagen hat, sich diese Adresse, die er mir dann geschickt hat, aber am Ende als so ein etwas schickeres Dönerrestaurant herausstellte, dass in seiner Wohnung dann kein Treffen möglich war. Das hat er dann damit begründet, dass da noch keine Möbel drin seien. Das scheint aber sowieso nicht so ganz so sein Ding zu sein, lange irgendwo zu wohnen. Der ist mehr so ein Partymensch, reist viel durch die Welt, hat bis zu diesem Zeitpunkt immer in Clubs und in Bars gearbeitet und ja, immer eher mal in dieser und dann in dieser WG gewohnt. Das wirkt also alles so ein bisschen provisorisch in seinem Leben. Und dazu passt dann auch, dass er zum Beispiel gar nicht so richtig genau weiß, wann er eigentlich geboren wurde, weil es keine Geburtsurkunde von ihm gibt. Und das Geburtsdatum, das in seinem Pass steht, eigentlich gar nicht stimmen kann, weil es viel zu nah an den Geburtsdaten seiner Geschwister liegt. Diese Daten, die hatte der Vater alle bei der Einreise angegeben. Aber Mehdis Vater war wohl ein ziemlich tyrannischer Typ und niemand, dem man groß hätte Fragen stellen können. Und so klingen irgendwie alle Erzählungen aus Mehdis Kindheit ein bisschen bruchstückhaft.
Er hat uns erzählt, er musste das Land verlassen, er musste fliehen. Und dann ist er geflohen mit seinem besten Freund und uns drei Kindern. Und das ursprüngliche Ziel war eigentlich Schweden oder die USA. Und wir sind aber in Deutschland hängen geblieben, weil er meinte, dass er auch den ganzen Weg zu Fuß gegangen ist. Und dort haben dann die Behörden wissen wollen, was überhaupt los ist. Und dort hat er dann auch die Geschichte erzählt, dass er politisch verfolgt wird. Daraufhin haben wir politisches Asyl beantragt und auch bekommen. Und dann haben wir auch eine ganze Zeit lang unter Polizeischutz gelebt. Dann hat die Polizei uns diesen Ort gefunden, Schwäbisch Hall. Und die hat gemeint, das ist ein sicherer Ort. Hier könnt ihr mehr oder weniger normal groß werden.
Ja, also in Schwäbisch Hall. Da kam das dann so, dass Mehdi und seine beiden älteren Geschwister eben als politische Flüchtlinge hier aufgewachsen sind, ohne irgendeinen großen Bezug zu dem Land, aus dem die Familie 1988, also 9 Jahre nach der iranischen Revolution, offenbar zu Fuß nach Deutschland gekommen sind.
Ja, wir haben auch eigentlich gar nicht Farsi gesprochen oder Persisch. Irgendwann mal haben wir komplett aufgehört, wir Kinder. Unsere einzige Verbindung zu dem Land war eigentlich das Essen, weil mein Vater auch, der konnte leider sehr gut kochen. Und ja, weil er war jetzt nicht ein Vorzeigevater, aber das konnte er zumindest gut. Und ist halt dann traurig, wenn es die einzige Sache ist. Huhn mit Reis, also zu jedem Essen gab es eigentlich Reis und wir haben es auch geliebt. Wir haben jeden Tag Reis essen können.
Wieso? Wie war dein Vater sonst so?
Ja, er war sehr streng und sehr altmodisch. Er ist zwar in ein neues Land gezogen, nach Deutschland, hat sich aber im Prinzip gar nicht angepasst, hat dann so die Gewohnheiten, die er selbst im Iran erlebt hat, mit hierher genommen, hat gedacht, dass er die Kinder so erziehen muss, wie er selber erziehen wurde. ist. Und zwar in erster Linie mit viel Schläge.
Ja, klingt nicht so gut. Der Vater war wohl auch so ein ziemlicher Patriarch, sagt Mehdi. Und ja, die Bindung war da natürlich auch nicht so ganz so eng. Die ganze Familie, auch die Geschwister, die geben Mehdi nicht gerade Halt im Leben, kann man sagen. Und dann ist er auch ziemlich froh, mit der Volljährigkeit von zu Hause ausziehen zu können. Und der geht dann erstmal nach München, wo er im Nachtleben Arbeit findet und sich da auch ziemlich austobt und viel feiert. Das durfte er in seiner Jugend auch nicht. Und mit seinem Vater hat er und auch zu seinen Geschwistern kaum Kontakt. Und in dieser Lebensphase eben, in der er die Familie quasi bewusst hinter sich gelassen hat, da trifft dann diese Nachricht von seinem Onkel ein, der ihm dann sagt, dass seine totgeglaubte Mutter und er als Kind von seinem Vater entführt wurden.
Ich war natürlich im ersten Moment so, kann man sagen, unter Schock ein bisschen. Es war natürlich, musste ich erstmal schlucken, ja, musste ich erstmal sacken lassen.
Wie alt ist Mehdi, als diese Nachricht bei ihm eintrifft? Ungefähr,
genau weiß er es ja nicht. So 22, 23.
Mhm. Also, dann hat er seinen Vater aber, nehmen wir mal an, darauf angesprochen.
Das dauert dann noch ein bisschen, kurioserweise, bis er seinen Vater darauf anspricht. Erstmal schreibt er diesem Onkel zurück, fragt so ein bisschen nach, aber er unternimmt auch nicht wirklich was. Und den Vater konfrontiert er tatsächlich erst ein paar Monate später bei einem regulär eingeplanten Treffen mit der Nachricht.
Ja, dann hat er halt blöd geschaut, dann hat er sich ertappt gefühlt. Aber er hat irgendwie versucht, sich rauszureden und hat gemeint, ja, er hat es in seinem schlechten Deutsch schlecht rübergebracht und falsch rübergebracht. Er hat es im übertragenen Sinne gemeint, sie sei nur für ihn gestorben, so wie man es halt manchmal sagt, was halt totaler Bullshit ist. Und in der Sekunde wusste ich, okay, es macht gar keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren. Das macht einfach, ich lasse es einfach. Und ich habe ihn dann auch nie wieder drauf angesprochen.
Alter, der hat zu seinem Papa gesagt, du hast mich mein Leben lang belogen. Und der Vater so, huch, Sprachbarriere, ich bin über den Hubbel gefahren.
Ja, so ungefähr.
Ist das dein Ernst?
Das ist der Ernst, ja. Also so, ich finde es auch sehr merkwürdig, ne? Also die Reaktion, das habe ich nicht so gemeint im übertragenen Sinne.
Schlechtes so, Deutsch. Das so, gibt's doch gar nicht.
Ja, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass die nie darüber wirklich geredet haben, dass das nicht so richtig ein Thema war. Es war irgendwann, wurde das so gesagt und dann war Schluss mit der Diskussion darüber, ja. Und die Reaktion dieses Vaters, die bestätigt den Mehdi dann eigentlich auch nur darin, dass man sich eben auf diesen Vater überhaupt gar nicht verlassen kann. Die Geschwister, die reagieren dann auch total unterschiedlich. Also die Schwester, die will mit der Mutter gar nichts zu tun haben. Der Bruder, der hat auch eine ähnliche Nachricht bekommen von dem Onkel. Der glaubt diese Geschichte zwar, hat aber auch überhaupt gar kein gesteigertes Interesse daran, die Familiengeschichte aufzurollen und der nachzugehen. Und Mehdi lässt das Ganze dann auch erstmal auf sich beruhen. Also auch, weil es offensichtlich gar nicht so einfach ist, überhaupt Kontakt zu seiner Mutter aufzunehmen, so hat er mir gesagt.
Also in der Nachricht stand drin, sie hat kein Internet, sie wohnt in einem kleinen Dorf, sie hat kein Telefon, sie spricht kein Englisch und kein Deutsch und nichts. Und dementsprechend habe ich mich auch nicht mit ihr in Verbindung gesetzt, weil ich konnte gar nicht wissen, wie. Und wenn man gar nicht weiß, wie man sich mit einer Person unterhalten könnte, dann ist es schon eine ganz große Hemmschwelle, irgendwie da aktiv zu werden.
Ja, weil das ja dann gefühlt irgendwie auch nicht seine Mutter ist, sondern irgendeine Frau, die kein Internet hat und kein Deutsch und kein Englisch spricht.
Genau. Also ich muss sagen, für mich war das irgendwie so ein bisschen schwer nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ich habe dann gedacht so, hey, wenn man mit 23 irgendwie erfährt, dass da noch eine lebende Mutter irgendwo ist, da will man doch bestimmt sofort irgendwie mehr wissen und irgendwas unternehmen. Aber bei Mehdi ist das eben ganz offensichtlich nicht so.
Das heißt, wie viele Jahre sind da vergangen zwischen dieser Nachricht und dem Beschluss, dann dich auf den Weg zu machen?
7 Jahre vielleicht.
Das ist ja ganz schön viel Zeit. 7 Jahre so mit dem Bewusstsein, Mensch, da gibt es irgendwo meine Mutter und von der wurde mir irgendwie eine Geschichte erzählt, die möglicherweise von hinten bis vorne nicht stimmt. Und du hattest 7 Jahre kein Bedürfnis, dich auf den Weg zu machen.
Ich hatte ein Bedürfnis, sie mal kennenzulernen, aber ich hatte nicht sofort das Bedürfnis, sie kennenzulernen, weil die Sache ist, ich habe ja nichts vermisst. Ich kannte meine Mutter ja nicht, deswegen meine Mutter, es war keine Person, nach der ich mich gesehnt habe oder vermisst habe. Deswegen war das für mich auch gar nicht so schwer, sie jetzt nicht unbedingt gleich finden zu wollen.
Guck, Caro, dein Punkt. Genau, also das ist eine Frau ohne Internet irgendwo im Iran und die Sehnsucht ist eben nicht so groß.
Ja, gut, jetzt haben du und ich Kinder und können vielleicht einfach aus Muttersicht das auch gar nicht verstehen, wie jemand sich so verhalten kann. Ja, ist wirklich verrückt, finde ich.
Die ganze Geschichte geht dann so weiter, dass Mehdi eben nach ein paar weiteren Nachrichten auch keinen Kontakt aufrecht mehr erhält zu diesem Onkel. Dann stirbt sein Vater irgendwann und dann kann man auch sagen, hier hätte die Geschichte jetzt eigentlich auch schon zu Ende sein können, wenn nicht Mehdi auf einer Party auf Ibiza einen Iraner aus Teheran kennenlernt, der dann sagt, nachdem er ihm die ganze Geschichte erzählt hat über seine Mutter und so, hey, das geht doch nicht, du musst doch irgendwie mal deine Mutter kennenlernen, du musst doch irgendwas über deine Wurzeln erfahren.
Und irgendwann mal, ja, ist der Keim in mir ein bisschen gewachsen und er hat dann auch gesagt, hey, die ganzen Hürden, die nehme ich dir. Du kannst bei mir unterkommen, du hast jetzt eine Anlaufstelle. Ich helfe dir mit der Sprache, ich helfe dir beim Suchen. Und dann habe ich irgendwann mal den Entschluss gefasst, ja, du hast recht.
Also Mehdi fasst diesen Beschluss, aber es gibt leider ein Problem. Mehdi hat nämlich keinen regulären deutschen Pass. Dafür fehlte bislang ein fester Wohnsitz. Auch ein polizeiliches Führungszeugnis war nicht vorhanden. Und irgendwie wohl auch fehlte es ein wenig an der Motivation. Er kommt ja mit seinem abgelaufenen Flüchtlingsausweis auch eigentlich ganz gut klar in Europa, kann da rumreisen. Er hat aber auch keinen iranischen Pass, den er aber als ein im Iran geborener Mensch bräuchte, um legal in den Iran einzureisen. So haben sie ihm das jedenfalls in der iranischen Botschaft gesagt.
Diesen wollte ich dann beantragen und es hat sich dann ganz schnell als nicht möglich herausgestellt, weil es von mir gar keine Aufzeichnung meiner Geburt gibt. Von mir gab es gar keine Geburtsurkunde. Ich konnte gar nicht nachweisen, dass ich wirklich Iraner bin. Weil die ganzen wichtigen Dokumente, die eigentlich jeder Mensch hat, die hatte ich nicht. Und schlussendlich haben die gesagt, ausgeschlossen, du wirst niemals in den Iran reisen dürfen. Unmöglich. Und dann habe ich gesagt, dann laufe ich halt.
Ja, und das bedeutet, er will also, und das ist ein unglaublicher Plan, an die griechisch-türkische Grenze fliegen und dann von dort weiter zu Fuß über den Grenzfluss Evros in die Türkei. Dann will er mit dem Bus weiter an die Grenze zu Iran und dann wieder weiter zu Fuß über die Grenze. Er will also quasi diese Flüchtlingsroute nur eben in umgekehrte Richtung laufen. Zwischen diesem dann doch ziemlich vagen Plan und der Abreise vergehen nur wenige Wochen. Er erzählt auch, weil er weiß, wie gefährlich und irre sein Plan eigentlich ist, nur drei Freunden davon. Und dann packt er seine Sachen. Und das, was er da so mitnimmt, das ist so Survival-Kram, Nachtsichtgeräte, Kompass, GPS-Gerät, Schlafsack, warme Klamotten, weil er ist im Winter los. Dann was zu essen. Und dann ist er in den Flieger gestiegen nach Alexandroupoli. Und bis dahin kommt er dann mit seinem Pass auch ganz gut weiter. Und von da an geht es erstmal mit dem Taxi weiter an die Grenze zur Türkei, eben zu diesem Fluss Evros.
Ich wollte ihn eigentlich irgendwie schwimmend überqueren oder mir irgendwas bauen, einen Floß bauen. Aber ich bin da gar nicht zum Wasser gekommen die ersten Tage. Ich bin da gar nicht an den Fluss gekommen. Weil die ganzen Bilder, die Satellitenbilder, die schauen von oben ja einigermaßen grün aus. Und ich dachte, das sind Wiesen oder das sind Felder, über die man laufen kann. Aber dass das alles militärische Sperrzone ist und die ganzen Barrikaden aus Schilf und was auch immer, die habe ich ja gar nicht gesehen. Die habe ich dann vor Ort erst entdeckt. Und dann habe ich vor Ort auch erst die Probleme erkannt und irgendwie versucht, mit denen umzugehen und die zu lösen. Ich habe es nicht ein einziges Mal wirklich ans Wasser geschafft, sodass ich ins Wasser hätte können.
Also ich finde, dass man bei seiner Risikobereitschaft und Abenteuerlust ja froh sein muss, dass er sich keine Flügel aus Wachs gebaut hat, um irgendwie darüber zu segeln. Ja,
es wirkt ein bisschen blauäugig und ein bisschen naiv auch. Aber ich glaube, ein bisschen Naivität braucht man auch, wenn man die Sache so angehen will. Ja, er kommt da auf jeden Fall nicht weiter an dem Fluss und er kommt ja überhaupt nicht ans Wasser. Und dann kehrt er erstmal zurück in die Stadt Alexandroupoli. Und da hat er dann tatsächlich ziemlich Glück. Er kommt in der Stadt an und kommt dann über die Couchsurfing-App bei einem Mann unter. Und der arbeitet, das ist wirklich unglaublich, zufälligerweise als Grenzsoldat. Und um die Geschichte jetzt hier mal abzukürzen, nach zwei weiteren erfolglosen Versuchen in die Türkei zu kommen, mal inoffiziell und mal offiziell mit seinem abgelaufenen Pass, bekommt er dann von diesem Mann tatsächlich den griechischen Pass ausgeliehen, ja, um es dann nochmal offiziell mit diesem Pass von diesem Mann über die Grenze zu versuchen, in der Hoffnung, dass die Pässe eben nicht...
Spricht kein Wort Griechisch, der Mann, nehme ich an.
Nein. Und er hat die Hoffnung, dass die Pässe eben dann nicht so genau überprüft werden.
Ich bin im Prinzip dann mit dem Ausweis des griechischen Soldaten in die Türkei eingereist mit dem Bus.
Ihr saht euch sehr ähnlich.
Nein, wir sahen uns absolut nicht ähnlich. Und ich hatte es vorher auch mal selber versucht mit dem Bus und mit meinem eigenen Ausweis. Ich wurde abgewiesen. Die Grenzbeamten kannten mich schon. Ich hatte einfach nur Riesenglück, dass ich da durchgekommen bin.
Ja, das kann man, glaube ich, auch nicht anders sagen. Also wirklich Riesenglück, weil das ja auch in der Türkei nicht unbedingt so ein Kavaliersdelikt ist, mit einem falschen Pass da einzureisen. Ja. Aber Mehdi meinte, irgendwie hat ihm das auch alles gar nicht so viel Angst gemacht, zum Beispiel dafür ins Gefängnis zu kommen.
Ich glaube, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, dann hat man vor sowas einfach keine Angst. Also meine größte Sorge war, irgendwo zu sterben. Und zu sterben wäre ich höchstwahrscheinlich nur, weil ich verhungert wäre irgendwo in den Bergen. Und deswegen war ich so ausgerüstet, dass ich mindestens 7 oder 8 Tage auch nicht verhungert wäre. Und alles andere, damit wäre ich klargekommen. Das sind einfach Zeiten, die kommen und gehen. Also ich kann sowas einfach.
Ja, Freiheit ist, wenn man keine Angst hat vor nichts und niemand. Dann ist man frei genug, um sich auch auf so ein Abenteuer zu wagen.
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht und habe dann gedacht, vielleicht ist das auch so eine Fähigkeit, die er sich so angeeignet hat, eben sich nicht zu identifizieren mit unglücklichen Situationen, weil er ja doch relativ unglücklich aufgewachsen ist. Ne? Also eben nicht eins zu werden mit den Umständen. Und das kann ja manchmal dann auch ganz hilfreich sein, wenn man zumindest solche Pläne schmiedet. Aber gut, Mehdi ist jetzt also erstmal in der Türkei. Eine Hürde ist geschafft und die physisch schwerere, die liegt aber noch vor ihm, nämlich die Grenzüberquerung nach Iran. Die Gegend an der Grenze zwischen Iran und der Türkei, die ist ziemlich bergig. Der höchste Berg in der Ecke, das ist der Ararat, der misst ja über 5000 Meter. Mehdi versucht es hier auch erstmal auf eigene Faust, scheitert dann aber auch ziemlich schnell, in diesem Fall an seinem Schuhwerk und an seinen eigenen Kräften. Aber auch hier hat er wieder Glück im Unglück in diese Stadt, die spreche ich sicherlich falsch aus, in Dugu Beyazit heißt diese Stadt, eine Stadt an der türkischen Grenze zu Iran. Hier in dieser Stadt kommt er wieder bei Couchsurfern unter und wieder hilft ihm ein Gastgeber, sein Schwiegervater, also der Schwiegervater von dem Gastgeber, der kennt Schmuggler und Schlepper in der Gegend und der fragt diese dann, ob die Mehdi wohl mitnehmen, was die dann auch machen. Es geht also gleich weiter.
Ich bin dann irgendwie in so eine kleine Stadt gefahren worden oder ein kleines Dorf, es hat aus 3 Lehmhäusern bestanden. Und von dort aus ging es weiter mit so 2 Jugendlichen, einer auf dem Pferd, einer auf dem Maulesel. Ich bin mit zu dem auf dem Maulesel.
Und zu zweit
auf so einem kleinen Maulesel, ja. Und da habe ich gedacht, okay, wir reiten in den Iran, perfekt. Und dann sind wir langsam losgeritten, auch ohne Sattel, ohne nichts. Und irgendwann gingen hinter uns so Flutlichter an. Die Jungs schauen nach hinten und haben total Panik in den Augen. Und ab dem Moment sind wir halt richtig im Vollgalopp losgeritten. Ich wusste gar nicht, ob wir jetzt links, rechts reiten. Wir sind ja auch nicht auf einer Straße geritten, sondern auf Geröll. Und ich habe nur gedacht, wenn ich hier runterfall, bin ich tot. Oder die Soldaten schnappen mich.
Ja, irre.
Naja, gut zu hören, dass ich doch mal den Schatten einer Besorgnis irgendwie man spürt bei Mehdi.
So ja, es ist irgendwie wie so eine Filmszene, ja.
Ja.
Aber Mehdi und die Jugendlichen schaffen es tatsächlich weiter. Die reiten dann zu so einem Lager, wo sie auf eine Gruppe Kinder, der älteste von denen ist wohl 14, treffen. Und die haben Schmuggelware aus Iran dabei. Das wird dann getauscht. Die Jugendlichen übernehmen also die Ware, die die Kinder mitgebracht haben. Und die Kinder übernehmen Mehdi, um ihn dann über die iranische Grenze zu bringen. Naja, und für die Kinder, das kann man sich vorstellen, ist Mehdi natürlich das totale Highlight in ihrer Schmugglerkarriere. So jemanden haben sie noch nie getroffen. Und ja, aber auch für Mehdi sind die Kinder irgendwie was ganz Besonderes. Also die beeindrucken den ganz schön.
Irgendwann sind wir direkt aufs Gebirge zugelaufen. Da habe ich das zum ersten Mal realisiert, dass das jetzt keine Wanderung und auch kein Marsch wird. Das wird einfach jetzt eine Klettertour. Und ich habe sowas einfach noch nie gemacht. Ich war halt, nach 20 Minuten war ich kaputt. Und es ging noch Stunden, noch viele Stunden. Und ich meine, ich habe den Kindern alles zu verdanken, weil die haben mir irgendwann mein Gepäck abgenommen und die haben 1000 Pausen gemacht wegen mir. Ich war so fertig, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, lass mich zurück. Ich konnte keinen Schritt mehr gehen.
Haben die denn jetzt den Mehdi geschmuggelt? Sehe ich das richtig?
Ja, die haben den Mehdi nicht nur geschmuggelt, sondern die haben den Mehdi geschleppt quasi. Ja? Also ja. Die haben den wirklich unter die Arme genommen, haben ihm das Gepäck abgenommen und haben ihn tatsächlich irgendwie so illegal über die Grenze befördert. Ne? Und da wird er dann von anderen Schleppern übernommen und abgeholt, zu einer Hütte weiter im Inland gebracht und von dort dann weiter nach Teheran. Und 2 Wochen, nachdem er also, ja, ich würde sagen, ohne großartigen Plan in Deutschland aufgebrochen ist, hat es dann also tatsächlich geschafft. Er ist im Iran. Und sein ursprünglicher Plan war, dass er dann in Teheran erstmal bei diesem Kumpel unterkommt, den er auf Ibiza kennengelernt hat, dass er ein bisschen Farsi lernt und dass er sich dann so langsam auf die Suche nach seiner Mutter macht.
Gordon, du bist auch noch hier.
Auch noch hier.
Mein Freund Gordon ist heute hier. Du hast jetzt viel gehört über Mehdi, über die Art und Weise, wie er seine Reise, ich sag jetzt einfach mal, geplant hat, wie er die Dinge angeht. Was hältst du denn von Mehdi?
Na, schon eine chaotische Nummer, oder?
Schon eine Type.
Ja, ja. Viel Naivität, aber könnte natürlich sein, dass genau die Leute dann auch damit durchkommen, ne? Bisschen Naivität, bisschen Vertrauen, bisschen auf den Bauch hören. Mich wundert, dass er 7 Jahre braucht für dann nachher doch ein, das ist ein Kraftakt, ne? Ja. Das ist ja nicht ganz ohne, was er da durchmacht, ja? Die Frage ist, hat das so lange gereift in ihm? Mal gucken.
Ja, tatsächlich, mal gucken. Wie geht's denn weiter, Katja?
Ja, also wir sind jetzt in Teheran und Mehdi, der ja auch sonst nicht so viel geplant hat, wie ihr gerade richtig erkannt habt, der hat auch seine Ankunft in Teheran nicht so richtig geplant. Also der Kumpel, bei dem er unterkommen wollte, also dieser Mann, den er auf Ibiza kennengelernt hat, der ist nämlich gar nicht zu Hause und über Umwege landet er dann im Haus seiner Tante, also der Schwester von seinem Vater. Die wohnt mit ihrem Mann in einem Nachbarort von Teheran. Naja, und diese Familie ist nicht so wirklich erfreut über Mehdis Ankunft. Schließlich haben die beiden ja auch diese Erzählung des Vaters über die Mutter jahrelang gedeckt und mitgetragen. Und genauso wenig wie Mehdis Mutter wissen auch seine Tante und sein Onkel nichts von dieser Reise.
Für die war das natürlich ein Schock, ja, so, okay, wie, der ist hier. Und wurde da von so einem Hausangestellten abgeholt an einer Brücke. Da hat der Schleuser mich übergeben und der hat mich dann in die Wohnung gefahren.
Ja, und in dieser Wohnung ist Mehdi jetzt also erstmal und da will er sich jetzt auch erstmal sortieren, bevor er sich dann bei seiner Mutter meldet. Der Onkel, der hält das aber nicht aus, dass Mehdi sich da noch lange sortieren will. Und das hält er auch nicht aus, offensichtlich, weil er selber ein bisschen von Schuldgefühlen geplagt ist, Mehdi und auch seiner Mutter gegenüber.
Aber meinem Onkel, dem ist schon ein Stein von Herzen gefallen. Und er war ja auch derjenige, der da nach ein paar Tagen es nicht ausgehalten hat und mir irgendwann mal das Handy in die Hand gedrückt hat und gesagt, hey, deine Mutter ist dran. Und dann habe ich, ja, das erste Mal die Stimme meiner Mutter gehört. Sie war total, ja, voller Freude und sie hat irgendwie gemeint, sie holt mich sofort ab.
Ja, aber daraus wird dann auch erstmal nichts. Also die Mutter lebt in einer Kleinstadt, ein paar Stunden von Teheran entfernt. Die machen dann einen Termin aus für die kommende Woche. Das geht Mehdi Allerdings auch ein bisschen zu schnell, aber so ist es jetzt eben. Irgendwie hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser Wunsch, den er immer wieder geäußert hat, mehr Zeit zu brauchen, angeblich, weil er ja die Sprache noch lernen will, was man ja in 2 Wochen auch nicht wirklich tut, dass das irgendwie auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er selbst so ein bisschen Angst hat vor seiner eigenen Courage. Ja? Also so seine Mutter kennenzulernen, die ja eigentlich ein total fremder Mensch ist, das ist ja auch nicht so eine ganz leichte Situation, kann ich mir vorstellen. Und was dann auch ein bisschen zu dieser Hypothese, die ich da mal aufstelle, passt, ist, dass an dem Tag, an dem die Mutter kommen soll, Mehdi auch erstmal unterwegs ist in der Stadt und dann in einem Stau feststeckt. Und als er dann endlich eintrifft, ist die Mutter eben schon da bei der Tante, die ja dafür mitverantwortlich war, dass diese Mutter ihre Kinder verloren hat. Also es ist wirklich keine schöne Situation, auf die er da trifft.
Ich laufe so die Treppen hoch und sie hat schon vor der Haustür gewartet, vor der Wohnungstür. Und wir haben uns da kurz in den Arm genommen. Aber ich habe schon gemerkt, die Stimmung, die ist ein bisschen angespannt. Und im selben Atemzug hieß es dann, hey, komm mit, wir fahren sofort los. Meine Sachen waren schon gepackt. Und 3 Minuten später saß ich im Auto neben meiner Mutter. Wir sind 4 Stunden in ihre Stadt gefahren.
Und die Tante und all diese Leute, die ja irgendwie die Mutter ums Kind betrogen haben und das Kind um die Mutter betrogen haben, die sind da einfach stehen gelassen worden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, denen hat man dann Tschüss gesagt.
Aha.
Und dann sind die losgefahren. Das wirkt auch alles ganz schön kurz irgendwie so, ne? Also es war so eine Umarmung, ein Lächeln.
Wissen wir jetzt, ob die sich gefreut hat?
Die Mutter hat sich gefreut. Ja, die Mutter hat sich total gefreut. Ne? Aber es war halt alles so sehr hastig. Ne? Ja. Es war eine unangenehme Situation. Die wollten schnell los. Und so war das dann auch. So eine Umarmung, ein Lächeln. Und dann sitzt Mehdi auch schon im Auto bei seiner Mutter und die fahren 4 Stunden zu ihr nach Hause.
Woher weiß er denn, dass das seine Mutter ist? Da könnte ja jeder kommen.
Naja, ich glaube, das ist dann irgendwie so ein bisschen das Vertrauen. Ne? Also so, der Onkel hat die angerufen. Der Bruder von der Mutter hatte Kontakt aufgenommen. Also der Kontakt steht ja so. Was natürlich irgendwie für mich so eine Frage war, wenn man da so 4 Stunden lang neben einer fremden Person, die Mutter ist, im Auto sitzt und man die Sprache nicht so richtig spricht, wie so eine Fahrt eigentlich abläuft. Ne? Also
Mehdi, man kickt sich wahrscheinlich die ganze Zeit an.
Ja, das haben sie sicherlich viel gemacht. Mehdi spricht allerdings ein paar Brocken Farsi, kann er irgendwie offensichtlich. Die sind auch so vielleicht auch hängen geblieben aus seiner Kindheit. Und er nutzt dann auch ganz viel Google Translate, um so mit seiner Mutter ins Gespräch zu kommen. Und sie schaffen das dann schon, auch so ein paar Stationen aus der Kindheit oder ja, zu rekonstruieren, ne, was da irgendwie passiert ist. Was ich ganz süß fand, die Mutter hatte irgendwie persische Musik auf CD mitgebracht und die saßen dann da und haben halt diese Musik gehört. Sie hatte Proviant dabei, unterschiedlichste Nüsse, weil sie ja nicht wusste, was er irgendwie gerne mag, der Mehdi. Fruchtbonbons und so eine Thermoskanne Tee. Also irgendwie so ganz liebevoll das Ganze auch so vorbereitet. Und die Stimmung ist dann irgendwie auch so beides. Irgendwie vertraut, aber auch ziemlich fremd. Und, aber Mehdi ist darüber irgendwie ganz erleichtert, wie das abläuft.
Ich wusste, meine Mutter vermisst mich ja seit über 30 Jahren und ich werde sie sehen und es ist eine Person, die ich nie vermisst habe. Deswegen wusste ich, und das war meine Angst auch ein bisschen, dass da so von den Gefühlen her eine Ungleichheit herrscht, dass sie total gefühlsvoll ist und überschwänglich und ich eben weniger. Aber das war alles im grünen Bereich, das hat in keine Richtung Überhand genommen. Sie ist jetzt auch nicht in Tränen ausgebrochen und ich habe sie so peu à peu kennengelernt.
Der Gordon zeigte gerade zu Recht auf mich, weil ich war gerade schon mal kurz in Tränen ausgebrochen. Mehdis Mutter ist da offenbar aus anderem Holz. Kann man ja vielleicht an der Stelle mal festhalten.
Ja, ich war da auch überrascht. Ja? Also, dass das jetzt das große Wiedersehen ist, nach 30 Jahren, nach 4000 Kilometern, der große Höhepunkt dieser anstrengenden Reise, Also eigentlich eher dann so ein bisschen leiser und unspektakulärer Moment und nicht so Hollywood-mäßig, tränenüberströmt. So hatte ich mir das nämlich irgendwie vorgestellt und du offensichtlich auch, Caro.
Ja, vielleicht habe ich es mir ein bisschen Hollywood-mäßig vorgestellt. Konnte das denn mal aufgeklärt werden, wieso das überhaupt möglich war, der Frau die Kinder wegzunehmen?
Das ist in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion passiert und da keine wirklichen Verbindungen da bestanden zwischen dem Iran und vielen anderen Ländern. Also so eine überinternationale Suchaktion konnte man da irgendwie nicht in die Wege leiten. Und Internet gab es irgendwie nicht und das war dann einfach irgendwann klar. Also der Vater hat die Kinder entführt. Gegen den Willen der Mutter, die das alleinige Sorgerecht hatte zu dieser Zeit. Ja.
Ja.
Das erfährt Mehdi dann alles, während er da ist. Der bleibt 5 Monate insgesamt im Iran. Er lernt dann auch so seine komplette, riesige Großfamilie kennen. Die hat er nämlich auch vor Ort. Er lernt das Land kennen und die Kultur, verbringt so kleine Urlaube mit der Mutter.
Wissen wir denn, ob Mehdi und seine Mama heute noch miteinander fein sind oder in Kontakt sind?
Das haben die ja. Also die haben Kontakt miteinander, die telefonieren auch regelmäßig, schicken sich WhatsApp-Nachrichten. Ja. Also der Kontakt ist bestehen geblieben.
Und die anderen Kinder?
Die anderen Kinder planen vage, dieses Familientreffen irgendwie auch mal nachzuholen. Aber bislang hat das nicht stattgefunden.
Ja.
Also da herrscht schon so eine gewisse Zurückhaltung, ja. Also ich habe das ja auch zu Beginn überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt irgendwie so lange dauert, dass er sich da irgendwie auf den Weg macht. Aber ich habe auch irgendwie ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das wie so ein Bedürfnis war, erstmal das ganze Drama auch rauszunehmen. Vielleicht auch auf Mehdis Seite, also dass der selber irgendwie so ein bisschen stabil ist, erstmal bevor er sich da aufmacht. Und für die Mutter war das sicherlich auch zu dem Zeitpunkt, als sie da Mehdi kennengelernt hat, so eine bisschen stabilere Situation. Sie wusste, die Kinder sind aufgewachsen in Europa. Das wusste sie zu dem Zeitpunkt schon ziemlich lange.
Mhm.
Sie hat einen neuen Ehemann. Sie ist auch glücklich darüber, dass ihre Kinder nicht im Iran aufgewachsen sind, was ja schon ein sehr restriktives Regime hat. Also da ist nicht mehr so viel Drama im Raum und eben vielleicht auch so eine Möglichkeit, sich eben kennenzulernen.
Mhm. Naja, nenn mich altmodisch, aber Kinder, die ohne Mütter aufwachsen müssen, glaube ich, das ist ein schreckliches Schicksal. Das ist so nicht gedacht. Man soll schon eigentlich eine Mama haben.
Bleibt es nicht am Ende doch die Suche nach den Wurzeln?
Ich glaube schon.
Fehlt am Ende nicht doch irgendwas? Der Vater ist jetzt gestorben, Mehdi hat natürlich seine Geschwister noch, aber die Frage bleibt.
Wo komme ich her?
Wo komme ich her?
Ich glaube schon. Und was ich halt interessant finde an dieser Geschichte, er ist ja diesen Weg gegangen, auch, also nicht komplett, aber schon zum Teil zu Fuß, so wie ihm erzählt wurde, dass er nach Deutschland gekommen ist, nämlich zu Fuß mit seinem Vater, der ihn da entführt hat. Er wurde damals getragen, ist gegen seinen Willen, oder er hatte noch gar keinen Willen, aber auf jeden Fall gegen den Willen der Mutter aus diesem Land herausgetragen worden. Und irgendwie ist das ja jetzt auch so eine Möglichkeit, so mal einen Schlussstrich unter dieses ganze Kapitel irgendwie zu ziehen. Ja? Also ich hatte zumindest den Eindruck, dass auch was Mehdi jetzt angeht, so dass das alles so ein bisschen geordneter ist in seinem Leben. Ne? Also so die Angelegenheit mit dem deutschen Pass ist endlich auf dem Weg. Er hat jetzt endlich eine eigene Wohnung, schafft sich offensichtlich auch ein paar Möbel an, ja, hat auch ein Buch geschrieben über diese ganze Geschichte, hat offensichtlich auch die Filmrechte an seiner Geschichte verkauft. Also da schließt sich irgendwie auch so ein Kreis, dass er quasi jetzt so über seine eigene Geschichte auch in der Lage ist, sich so eine Existenz aufzubauen. Aber ich finde, die Geschichte zeigt auch irgendwie, dass so Bindungen in Familien eben jetzt nichts so Selbstverständliches sind, ne? Und dass sich Familie nicht einfach so ergibt, nur weil man mal eben miteinander verwandt ist und sich trifft, ne? Seine Mutter nennt er jetzt natürlich Mutter, aber obwohl er mit ihr regelmäßig kommuniziert und so, bleibt er trotzdem auch so ein bisschen distanziert, finde ich, so auf Augenhöhe. Und ich finde, das passt auch irgendwie ganz gut zu seiner eigenen Geschichte.
Ja, einerseits schönes Gefühl, da eine Familie zu haben. Andererseits habe ich jetzt auch Verantwortung wiederum. Wenn es da irgendjemand schlecht geht oder wenn jemand sterben sollte, dann geht es jetzt auch nicht spurlos an mich vorbei. Man hat jetzt auch einfach halt eine Familie, um die man sich kümmern muss. Und davor hatte ich eigentlich nur mich, um den ich mich kümmern muss. Ich fand es total befriedigend oder total als Segen, sich nur um mich selber zu kümmern. Und das ist jetzt natürlich Hat sich jetzt wieder ein bisschen verschoben, aber das ist alles in Ordnung.
Ja, das ist natürlich, da müssen wir alle mal hin, ja, beim einen, das ist eine Schildkröte, wo man sich als erstes mal drum kümmern muss und da darüber dann lernt, Verantwortung zu tragen. Und bei anderen ist es eben gleich eine ganze persische Großfamilie. Danke dir, Katja.
Gern geschehen.
Und jetzt mache ich vielleicht mal noch ein kleines bisschen Werbung für unseren Podcast. Der Plus 1 Podcast liefert nämlich jeden Freitag lange und kurze Geschichten fürs Wochenende. Und Sie finden uns auf allen, wenn ich allen sage, meine ich wirklich allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de/plus1. Und jetzt noch folgender Hinweis, falls Sie selber mal eine Geschichte haben, die lang, intensiv und erzählenswert ist, dann geht die sehr gerne an plus1@deutschlandradio.de.
Mein Name ist Ina, ich komme aus Leipzig und ich füttere Stadttauben. Seit Beginn der Corona-Zeit füttere ich die Tauben regelmäßig. Grund dafür ist, dass die Ausgangsbeschränkungen dazu geführt haben, dass schlagartig weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs waren und damit auch die Nahrungsgrundlage für die Tauben wegfällt, da sich Tauben ja leider durch den Müll und die Essensreste von Menschen ernähren. Aktuell ist es so, ich füttere an einem festen Tag in der Woche und ungefähr jedes zweite Wochenende. Dafür stehe ich dann gegen um 6 auf, mache mir dann meistens einen Kaffee und packe meinen Rucksack. Und für eine kleine Runde durch die Stadt nehme ich ungefähr 6 Kilogramm Futter mit. Und für eine große Runde nehme ich ungefähr das Doppelte mit. Mein Rucksack ist damit ziemlich schwer und deswegen fahre ich mit der Straßenbahn dann in die Innenstadt. Die Tauben warten dann meistens schon auf mich und kommen auch angeflogen, wenn sie mich sehen. Das ist auch jedes Mal sehr schön für mich und gleichzeitig ist es auch ein bisschen traurig, weil die einfach so großen Hunger haben. Und meistens füttere ich dann, ich streue das Futter aus und setze mich dann hin und beobachte die Tauben, wie sie futtern.
Mein Gast ist immer noch der liebe Gordon Mühle. Ein Ex-Freund, kann man ruhig mal sagen, ja. Bist ein Ex-Freund. Aber mittlerweile mehr als das. Mittlerweile ein guter alter Freund. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dein Freiheitsbegriff mittlerweile eigentlich bedeutet, keine Angst haben vor nichts und niemand in der Welt. Und ich würde an der Stelle vielleicht gerne nochmal anknüpfen, weil also dein Leben ist schon eins, wo man, wenn man von außen drauf guckt, sagen würde, dieser Mann lebt Freiheit. Du hast zum Beispiel nicht mal eine Wohnung.
Ich wohne in einem alten Mercedes-Bus.
Ja.
Ja.
Und das heißt, du kannst jederzeit einfach irgendwo hinfahren, wenn es dir gemütlich ist.
Ich kann jederzeit woanders hinfahren. War tatsächlich am Anfang für mich auch ein Lernprozess.
Dass man das kann? Bist du mal stehen geblieben?
Dass man das kann, ja, ja. Also die Dinge, die immer auch geplant werden müssen. Mhm. Ich muss ja heute noch und dann muss ich ja morgen noch und dann müssen wir ja noch. Und ich musste selber lernen, dass ich das möglicherweise alles gar nicht muss. Ich kann jeden Tag neu entscheiden und kann auch jeden Tag neu entscheiden, wo ich wann wo sein möchte.
Auch eine Art von Freiheit.
Auch eine Art von Freiheit.
Und das ist vielleicht echt an der Stelle mal lustig zu sagen, ich behaupte, dass du der erste und einzige Studiogast beim Deutschlandfunk Kultur bist, der jemals hier vor der Tür übernachtet hat. Weil das hast du letzte Nacht gemacht. Mhm. In deinem Auto, genau hier vorm Haus, hast du gepennt.
Entspannt mich insofern, als dass ich natürlich nicht heute für den Termin pünktlich sein musste. Ne? Mhm. Schnell noch hier durch den Stau, noch kurz anhalten, noch was besorgen, schnell noch ein. Das, was wir alle jeden Tag machen, habe ich heute ausfallen lassen. Ich bin hier gestern Abend hergefahren und habe hier geschlafen und dann hast du mich vorhin abgeholt.
Ich habe dich vorhin abgeholt. Ich habe an deiner Tür geklopft. Ich war in deinem Auto drin.
Wir haben noch einen Kaffee getrunken.
Wir haben noch einen Kaffee getrunken, den du in deinem Van zubereitet hast. Das ist sehr luxuriös. Das ist nicht vielleicht, was Sie sich jetzt vorstellen. Der ist innen mit Holz komplett ausgekleidet. Der hat ein Bett, der hat eine Dusche, der hat natürlich eine Toilette und der hat eine kleine Küche. Und der ist auch ganz, ganz gemütlich, hat was Skandinavisches, finde ich so, von innen. So helles Holz,
ja, mir war weiß. Mir war wichtig, dass es kein Plastik wird.
Ja.
Ja.
Wie kam es denn dazu, dass du alles aufgegeben hast? Also nicht, du hast nicht alles aufgegeben, aber deine Wohnung hast du aufgegeben, um im Auto zu leben. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Es ist tatsächlich eine Suche nach, wie möchte ich leben? Ja, und vielleicht ein Versuch, mal was zu probieren, was anderes zu machen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch jahrelang damit beschäftigt. Ja? Wie könnte es funktionieren? Welches Hausboot wird es denn? Welches Fahrzeug könnte es werden? Und nach 3-4 Jahren war es ein bisschen so wie dein bester Freund, der dich schon seit ganz vielen Jahren anruft und dir immer wieder erzählt, wie wirklich schlecht das mit seiner Freundin läuft. Mhm. Immer wieder
und
die gleiche Geschichte.
Und dann fragst du dich, warum es nicht einfach umsetzt.
Warum änderst du nichts? Und das war in meinem Kopf irgendwann, das war irgendwann der Punkt, dass ich mich selber nicht mehr hören konnte, dass ich einfach wusste, es macht jetzt keinen Sinn mehr, noch lange zu planen, sondern ich muss anfangen.
Ja.
Ja, es muss jetzt ein Fahrzeug werden und damit muss ich anfangen. Und dann kann ich erst die Erfahrung sammeln. Dann kann ich überhaupt erst mal sagen, funktioniert das? Ist es was, was wirklich zu mir passt? Und dazu muss man es machen.
Du arbeitest als Fotograf für Filmproduktionen. Also das heißt, wenn jetzt die Leute in Kostüm und Maske, also sagen wir, die Bilder, die in der Fernsehzeitung zu sehen sind, wenn für einen Film geworben sind,
oder
die machst
auf der,
du, ne?
Oder vorne auf der DVD drauf. Oder auf dem Plakat, alles, was wir nachher sehen, was den Film
im Bild festhält,
ja,
könnte von dir sein.
Bewerben sollen, ja.
Und das heißt, du fährst einfach mit deinem Auto zu den Drehorten hin, stehst dann da eigentlich immer in der Nähe?
Ja, das heißt, ich bin natürlich schon durch meine Arbeit bedingt viel unterwegs. Ne?
Mhm.
Und das ist ja auch das Tolle, dass ich da genau das verbinden kann. Ja? Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich hätte einen Bürojob.
Hm.
Von 9 bis 5. Und ich wohne in meinem Van. Der steht aber dann die ganze
ganz
Zeit
blöd
vor dem Bürogebäude.
Ja.
Ja, also natürlich ist das tatsächlich auch das Tolle an meinem Job, dass ich sowieso fast jeden Tag woanders bin und immer wieder neue Dinge sehe. Und
Dann kannst du als jemand, der das Vanlife lebt, vielleicht auch eine Frage, die sich sehr viele Leute stellen, ein bisschen eingrenzen, nämlich die Frage, was braucht man denn wirklich? Weil das Auto ist naturgemäß relativ klein, nicht all deine Bücher, nicht all deine Klamotten, nicht dein ganzes Zeug ist damit reingekommen. Was braucht man wirklich? Was ist in dem Auto, was dich immer begleitet?
Das ist sehr individuell. Mhm. Muss tatsächlich jeder mit sich selber ausmachen. Für mich war es ja auch schon vorher so, dass ich zum Beispiel viel in der Welt unterwegs war, von Hotel zu Hotel. Und ich habe mich auch da immer schon wieder ertappt, wenn ich in mein Hotelzimmer runtergeschaut habe, standen da zwei Taschen, zwei schwarze Taschen. Das eine war meine Equipment-Tasche, da ist mein Foto-Equipment drin. Und das andere ist meine private Tasche, da sind meine Klamotten drin.
Mhm.
Und habe mich immer wieder dabei ertappt, da drauf zu schauen und zu sagen, mehr brauche ich nicht.
Hm.
Das ist das, was ich brauche. Damit kann ich um die ganze Welt fahren. Und wenn die Zahnbürste dann, wenn es die Zahnbürste nicht mehr macht,
dann
gehe ich runter und kaufe eine neue. Das, was ich hier auch machen würde.
Hm. Und manchmal liegst du da drinnen und hast mir gesagt, du bist gar nicht ganz sicher, wo du bist, wenn du raustrittst.
Das
also
kann
du
passieren.
Du machst in deinem Auto die Augen auf und weißt nicht genau, was du siehst, wenn du raustrittst.
Das kann passieren. Also zum Beispiel, wenn es draußen regnet, dann oder je nachdem, wo ich stehe, kann natürlich sein, dass das alles zu ist, dass man jetzt von außen nicht reingucken kann nachts. Dann gibt es schon so einen Moment, wo man vielleicht morgens kurz mal drüber nachdenken muss, wo bin ich denn jetzt, wo bin ich denn jetzt eigentlich?
Ja.
Aber wie gesagt, das hatte ich früher auch
in den Hotels,
ja. Dass ich irgendwo aufwache und überlege, in welcher Stadt bin ich jetzt.
Du hast mir vorhin den schönen Satz gesagt, weil ich schon mal vermutet habe, du weißt vielleicht nicht, wie es drumherum aussieht. Das sind die Momente, in denen du aber genau weißt, immer genau weißt, wo du bist, nämlich in diesem Bus, der dein Zuhause ist.
Ich bin zu Hause. Ja, ja. Egal, wo der Bus steht. Ne?
Mhm.
Ja, ja.
Home is where you park it, sag ich mal. schön, dann danke auch.
Ja, auf der Suche nach der Freiheit, ne?
Ja.
Immer ein Stück.
Gordon, mein Lieber, Caro. Du bist mein Gast hier heute bei Plus Eins. Ich möchte dich noch mit einer Sache konfrontieren, an die ich mich erinnern kann, aus der Zeit, als wir ein Paar gewesen sind. Und zwar hast du mir einen dicken Stapel gegeben mit Gedichten. Die hast du nicht nur selber gedichtet und geschrieben, die hast du auch abgetippt mit einer Schreibmaschine. Ich durfte die alle mitnehmen, habe ich auch gemacht. Und ich weiß zwar nicht genau, wo die liegen, aber ich weiß noch eins auswendig und ich werde das jetzt vortragen, ja?
Das Schöne ist, ich weiß jetzt, wo sie sind.
Ich habe die. Aha. Deine Gedichte, ja. Ich habe die. Ja. Dankeschön. Okay. Und ich werde die jetzt vortragen, wenn es für dich in Ordnung ist. Bitte. Nicht alle, nur eins.
Bitte, wir waren jung.
Immer, wenn mich ein Schluck Vogel auf die Jacke trifft, werde ich traurig. Danach werde ich sauer. Und so langsam scheine ich mich von all den Wirklichkeiten dieser Welt zu entfernen. Und dann finde ich plötzlich alle Vögel scheiße. Von Gordon Mühle.
So war das damals, ja.
Ja, ja. Kannst du dich erinnern?
Daran ja, tatsächlich, ja.
Ja?
Ja, ja.
Weißt du noch, möchtest du uns sagen, was es bedeutet?
Muss man tatsächlich nur wegen eines Schluckes Vogel plötzlich alle Vögel scheiße finden? Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, oder?
Ein wunderbares Schlusswort. Gordon, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Du warst ein toller Gast bei Plus Eins und wir sollten uns öfter sehen.
Das sollten wir. Danke, Caro.
Tschüss.
Ciao.